Genommen wurde das, was schnell verfügbar da war. Und eines meiner Lieblingsrezepte ist der Wacholder. Nein, ich glaube, der Körper spürt schon, dass ihm gut tut.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, der dir Woche für Woche die wilden Pflanzen in Körper, Geist und Seele holt. Wir sind Mo und Melanie und teilen in Interviews mit tollen Gästen, Tipps und anschaulichen Geschichten unsere Naturverbundenheit, weil wir die jahrtausendealte Weisheit gerne mit dir teilen möchten, die uns allen heute gut tut. So wie wir auch heute wieder hören werden. Lassen wir uns mitnehmen auf eine erstaunliche Reise in die Volksheilkunde, wo man zielsicher nach dem richtigen Kraut griff und es achtsam und intuitiv verarbeitete. Komm mit mir und Eunike Grahofer in die kärglich-ärmliche Welt der Bauern im österreichischen Waldviertel, wo Eunike Orte aufgespürt hat, die uns im Themenmonat Wildpflanzen verarbeiten, sehr authentisch und hautnah zeigen, warum man das überhaupt tut oder tat. Onike hat zig Menschen interviewt und sie über ihre Wildpflanzenkenntnisse für Haushalt, Apotheke und Küche befragt. Und ihre Mission ist es, dieses Wissen der einfachen Leute, wie sie sagt, zu nutzen und zu bewahren. Hören wir also mehr. Liebe Eunike, das ist ganz wunderbar, dich heute im Podcast zum zweiten Mal begrüßen zu dürfen. Und heute erzählst du uns was über das wunderbare Thema Wildpflanzen verarbeiten am Beispiel von Hausmitteln und ein bisschen Hausapotheke. Für alle die, die die erste Folge mit dir über die Rindenmedizin noch nicht gehört haben, was man danach unbedingt tun darf, erzähl noch mal ganz gerne deinen Zugang zur Welt der Wildpflanzen und stell dich ganz kurz noch mal den Hörerinnen und Hörern vor.
Danke, dass ich heute auch bei euch sein darf. Wie das freut mich ja auch immer, wenn ich über mein Lieblingsthema reden darf. Und mein Name ist Eunike Grahofer. Ich komme aus Österreich, aus dem Waldviertel, genau genommen aus Wirthofen an der Deyer. Bin dort auch aufgewachsen. Wir haben noch sehr viel Natur zum Glück dort, wo ich herkomme. Und ich bin als Kind eigentlich mit Hausmitteln aufgewachsen, sowohl bei meinen Eltern als auch bei meinen Großeltern beiderseits. Und wir haben da ganz verschiedene Hausmittelzugänge. Meine Mama eher aus gebirgigeren Gegend kommt, mein Papa eben aus dem flachen Waldviertel. Und da hat es komplett konträre Hausmittelrezepte gegeben. Und als Erwachsener hat mich einfach der Hintergrund interessiert. Mich hat interessiert, was ist in den Sachen drinnen, dass etwas wirken kann. Und da bin ich halt dann immer tiefer eingetaucht. Und nachdem mich die Rezepte interessiert haben, mache ich seit 24 Jahren, habe ich Interviews gemacht. Jetzt geht es nicht mehr so, weil die Leute einfach nicht mehr so leben, die ohne ärztliche Unterstützung klarkommen mussten. Und ich habe einfach geschaut, wo sind Regionen, wo jede ärztliche Versorgung sehr weit weg ist. Und dort bin ich hingefahren und habe gefragt, was habt ihr gemacht, wenn ihr irgendeine Verletzung gehabt habt, wenn ihr krank wart und kein Arzt war verfügbar? Was
Das
habt ihr denn in der Familie verwendet und das dokumentiere ich oder habe ich dokumentiert?
Und da sagst du, kommen ganz unterschiedliche Rezepturen bei raus. Ich hätte jetzt zunächst mal ganz dumm gesagt, na ja, alle nehmen, weiß ich nicht, Spitzwegerich, wenn es einen Insektenstich gegeben hat oder so.
Nicht so ganz. Also genommen wurde das, was schnell verfügbar da war, das, was rund ums Haus gewachsen ist. Und in einer Gebirgsregion schaut das anders aus als wie in einer flachen Region. Wenn ich ganz kurz ein Beispiel zum Einstieg gleich sagen darf. Wenn wir von Rotöl sprechen, meinen wir Flachländler das Johanniskrautöl, das rote Öl. Ein Gebirg, jemand, der im Gebirge aufgewachsen ist, im Gebirge lebt, von dem ist es das Öl aus dem roten Holunder. Aus dieser, nicht aus dem schwarzen Holunder, sondern aus dem roten Holunder. Da ist die Beere ölig. Da wurde die Beere durch ein Sieb gedrückt. Unten hat sich der Saft gefangen und der Saft ist wasser- und ölhaltig. Und das wurde dann durch einen Erwärmungsprozess am Herd getrennt, das Öl abgeschöpft und das war das Rotöl im Gebirge. Und wir haben einen einzigen Begriff. Und so gibt es ganz viele solche Geschichten.
Aber die hat man dann auch unterschiedlich angewendet, die beiden jeweiligen Rotöle.
Nicht so sehr. Es sind jeweils komplett andere Inhaltsstoffe, aber die Anwendung war jetzt nicht so verschieden. Der Unterschied ist nur, dass vom roten Holler das Öl auch innerlich mehr bei Grippeerkrankungen oder so angewandt werden kann, verwendet werden kann. Was ja beim Johanniskraut jetzt, das hat halt andere Wirkungen. Das ist mehr im psychischen Bereich, aber also vom äußerlichen Bereich ist es eine sehr idente Anwendung.
Das heißt, diese Rezepturen wurden dann über Generationen mündlich tradiert und weitergegeben und du bist dann sozusagen hingekommen, bevor jetzt sozusagen diese Generation auch nicht mehr da ist und hast versucht, es
Genau.
aufzuschreiben.
Genau. Ich
Und
habe zum Glück eine, das ist mir im Nachhinein eigentlich erst bewusst, mich hat es damals interessiert. Und jetzt im Nachhinein, weil halt auch schon ein paar Jahrzehnte vergangen sind, ist mir eigentlich bewusst, dass da noch so die Gratwanderung war an Wissen, was nicht angelesen war. Man kann jetzt genauso noch fragen, die Leute sind auch genauso intelligent. Nur jetzt vermischt sich das schon sehr mit dem angelesenen Wissen. Das eine ist erlebt, das andere habe ich irgendwo gelesen und dann vermischt sich das. Die Trennung ist dann schwierig.
Das ist
Zumindest merke ich das bei den Gesprächen jetzt.
genau, und das ist natürlich eine tolle ethnografische Methode, wirklich mit den Menschen zu sprechen auf den jeweiligen Höfen und rauszufinden, in welchem Kontext sie was wie angewendet haben. So bist du vorgegangen, oder?
Genau, ja, genau.
Und das heißt, die Anwendungen waren dann auch relativ regional oder sogar hofspezifisch, die du
Ja.
rausgefunden hast. Das heißt, man kann jetzt auch eben nicht eine Soße über alle gießen und sagen, ja, genau, pflück das Johanniskraut für und dann ist es so, sondern es kann ganz unterschiedlich auch vielleicht zubereitet werden.
Ja, nicht nur zubereitet. Also wir haben ganz verschiedene, für jede Pflanze verschiedene Zubereitungsarten. Aber es ist auch, wir haben eine kleinregionale Verwendung, weil Pflanzen örtlich verschieden wirken. Ich habe das krasseste Beispiel war, ich habe ein ganz ein kleines Lädchen bei mir in Hofmannsthal mit regionalen Produkten. Und vor einigen Jahren, zig Jahren, kommt kurz vor Geschäftsschluss, ich hatte schon abgerechnet, ich war mit dem Kopf schon längst daheim, geht die Tür auf, kommt eine Dame aus Kroatien herein und sagt, sie möchte noch schnell ein Teebackerl vom Toast vor diesem wilden Majoran haben, weil sie hat so Durchfall. Ich verkaufe den Tee, die Dame ist wieder weg und erst zu Hause, wie ich im Bett liege, fällt mir dann ein, der Toast bei Durchfall, das ist bei uns eine Erkältungspflanze. Ich habe noch nie was bei Durchfallerkrankungen gehört. Und habe dann mit ganz, ganz vielen Leuten nochmal gesprochen, ob sie irgendeine Erinnerung haben. Es ist nichts gekommen. Und ich habe dann auch mit Kräuterkollegen gesprochen, ob sie da irgendeine Idee dazu haben, was kann beim Toast sein, dass er beim Durchfall hilft oder eine Erinnerung, dass er je beim Durchfall verwendet wurde. Und fündig geworden bin ich dann erst direkt in Kroatien. Wir haben in Kroatien eine Gebiete, wo eine tiefrote Erde ist. Da ist ein hoher Eisengehalt drinnen. Und der Toast neigt dazu, Eisen gut aus dem Boden herausholen zu können. Und wenn man Eisen zu sich nimmt, dann hat man dieses, dass der Stuhl dunkler wird und dass der Stuhl fester wird. Das macht das Eisen. Und wenn das im Boden drinnen ist und die Pflanze die Neigung hat, das gut herauslösen zu können, dann kann die von dem einen guten Gehalt drinnen haben. Wächst die gleiche Pflanze bei uns im Waldviertel, wo der Eisengehalt jetzt nicht sonderlich hoch ist, die kann nichts aus dem Boden herausholen, was nicht drinnen ist. Darum haben wir eine andere Überlieferung dazu. Und wir sprechen jedes Mal von der gleichen Pflanze. Es kommt auf die Nährstoffe, auf die Mineralstoffe im Boden drauf an. Es kommt auf das Wasser drauf an. Es kommt auf ganz, ganz viele Gegebenheiten an. In Kroatien dieses Püree drum. Wenn man so diese natürliche Insektenspray kauft, dann hat man hinten Püree drum als Pflanze, die drinnen nicht stehen. In Kroatien, die schaut ein bisschen wie so eine Margerite aus, ist sehr, sehr schön. In Kroatien nehmen sie ein Stammerl, legen sie es ein Fensterbrett hin und die fliegen die drauf oder ja, meistens eigentlich fliegen, die drauf hinfliegen, die sind dann tot und so wird halt die Wohnung von Insekten freigehalten. Die gleiche Pflanze bei uns im Waldviertel oder im oberen Österreich halt gezogen, wir haben die Sonneneinstrahlung nicht. Wir haben diese Wärme auch dort nicht, wie es in Kroatien herrscht. Bei uns entwickelt die Pflanze diese Inhaltsstoffe gar nicht so stark. Wir können die Pflanze zwar abschneiden, aufs Fensterbrett legen, sie riecht kaum und die Fliegen hüpfen problemlos drauf herum, es tut ihnen nichts.
Das
Und
ist
wir haben
aber,
jedes Mal genau die gleiche Pflanze.
das ist ja eine Sensation. Eigentlich ist es total logisch, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel heute, also die Heilkraft oder die Rolle der Landschaft macht eine ganz besondere Heilkraft aus. Und wenn, also eine Pflanze wirkt im Ruhrgebiet hier im städtischen Milieu völlig anders wie bei dir im Waldviertel auch heute noch. Wenn ich jetzt aber eben über eine Spitzwegerich-Tinktur nachdenke, die irgendwo im Internet kursiert, Mensch, Leute, macht das doch, dann ist das wirklich ja die völlige Frage, ne? Wie ist deine Tinktur im Waldviertel und meine hier im Ruhrgebiet? Also man weiß es nicht, oder?
Ja, das ist generell das Thema, was wir mit Pflanzengebrauch haben. Wenn man Schulmedizin hernimmt, Schulmedizin extrahiert einen Inhaltsstoff, gibt die dem Körper ganz gezielt. Das heißt, der Mediziner schaut einen an, so ist das Blutbild, das ist die Körpergröße, das ist das Gewicht, wie auch immer, welche Parameter notwendig sind und kann einen Inhaltsstoff ganz exakt dosieren. Das können wir mit Pflanzen niemals.
Nein.
Zwei Pflanzen, die nebeneinander wachsen, können von der Inhaltsstoffdosis sehr variieren. Das ist wieder ein, was haben Sie aus dem Boden in welcher Menge herausgeholt? Also wir können sagen, dass tendenziell die und die Inhaltsstoffe stärker vertreten sind, die und die weniger stark vertreten sind. Aber wir können es nicht genau dosieren. Das ist die Gratwanderung zwischen Schulmedizin und Volksheilkunde. Dafür
Aber
haben wir mit einer Pflanze viele Inhaltsstoffe. Dafür ist es so, wie wir es beim Baldrianwurzel haben, dass wir zwar wissen, der wirkt beruhigend, der wirkt entspannend, man kann gut einschlafen, wir kennen aber den Inhaltsstoff nicht, der es genau tut, sondern vermuten, dass es eine Kombination vieler Inhaltsstoffe ist. Das heißt, da brauchen wir wieder die ganze Wurzel, um den Effekt zu erzielen.
Und ich denke, es spielt auch immer das Vertrauen zu der Pflanze eine Rolle, ne? Also wenn ich jetzt wirklich
Genau.
auch zu dem, der es mir verabreicht, wenn es die Großmutter ist, die mir sagt, Mensch, ne, heile, heile Gänschen, jetzt hast du da eine Auflage drauf, dass das halt auch eine Rolle spielt, oder nicht?
Ja, das ist ja früher bei der Ringelblumensalbe. Das ist halt mein Beispiel, wo man es am schönsten sieht. Die Ringelblumen blühen ja so schubweise. Das heißt, die blühen einmal, dann ist wieder Pause, dann blühen wieder alle. Und so hat man auch die Ringelblumensalbe gemacht. Also früher war es halt das an Schmalz, was am Haus da war, das hat man verwendet. Das Hausziegenschmalz, das Hasenschmalz, das Schweineschmalz, das war gängig so früh als Salben herzustellen. Und da hat man Schmalz am Herd erwärmt, hat die Ringelblumenblüten heruntergenommen, hat es in das warme Schmalz gegeben, hat es ein paar Tage stehen gelassen, irgendwann das Schmalz wieder erwärmt, das abgesehen. Und die abgesehenen Blüten, wo ja ein bisschen ein Restschmalz drauf bleibt, hat man in ein extra Gefäß gegeben. Und wenn wieder ein Schwung geblüht hat, ist halt die nächste Menge Salbe gemacht worden, wieder nach dem Rasten ab sein, die Blüte aufgehoben und wieder zu den ersten Blüten dazugegeben. Und das halt bis in Herbst, bis man genug Salbenmenge gehabt hat, die man halt gebraucht hat. Und dann beim letzten Mal Salben machen, dann hat man dieses Dickelchen geholt, wo die Blüten jetzt über den Sommer in dem ganz wenigen Schmalz gezogen hat. Die Blüten hat man in eine Pfanne reingegeben, hat das am Ofen erwärmt, dass dieser Schmalz jetzt von den Blüten sich herauslöst. Das hat man noch ganz fest ausgepresst, die Blüten dann, und dann hat man ihn da hinein ein klein wenig Nadelbaumharz gegeben. Das löst sich in Öl auf. Das heißt, wurde reingelegt und das löst sich dann in das Ölige auf. Und das war die Salbe für besondere Verletzungen. Und wenn man sich jetzt die Knie aufgeschlagen hat und das halt gar nicht schön ausgeschaut hat und man ist nach Hause gelaufen, die Mama oder die Oma hat dieses ganz kleine Tiegelchen mit der besonderen Ringelblumensalbe, wo man gewusst hat, die gibt es nur für Notfälle. Und die hat es einem raufgegeben, also allein vom Gefühl her, das wird jetzt für mich verwendet. Die Oma oder die Mama nimmt das jetzt für mich, obwohl nicht viel da ist. Also allein das macht ja psychisch schon sehr viel.
Das sind unglaublich, ja, man fühlt sich so richtig zurückversetzt in diese Welt, in der der Herd vor allem eine riesige Rolle spielt. Und welche Rezeptur hatte ich denn oder welcher Pflanzenumgang hatte ich denn vielleicht am meisten verblüfft oder überrascht? Kannst du gar nicht sagen, wahrscheinlich.
Überrascht ist an und für sich, ich habe ja in der Kindheit sehr viel in die Richtung immer wieder erlebt, deshalb haben mich Pflanzen jetzt nicht so überrascht. Was mich eher überrascht hat, waren die Rinden. Wie vielfältige Anwendungen es eigentlich mit Baumrinden gibt. Das war das, wo ich sage, das hat mich, hätte ich so nicht eingeschätzt, war mir so nicht bewusst.
Da verweisen wir jetzt auf das bereits vorhandene Interview mit dir, damit das auch nochmal geklickt wird. Das war auch super, super, super spannend und wirklich verblüffend. Das fand ich auch. Also, das hätte ich auch nie auf dem Schirm gehabt, wie viel man aus Rinde machen kann und wie wahnsinnig heilkräftig das ist, ne? Wenn wir nochmal zur Pflanzenwelt zurückkehren, also ich meine, jetzt bin ich ganz verwirrt, weil man natürlich jetzt eben, jeder, der uns zuhört, lebt an einem anderen Ort. Gibt es dennoch die Möglichkeit, Heilpflanzen für die Hausapotheke oder Kräuterzubereitungen, ja, wo du sagen kannst, Mensch, das sind die Top 5, die brauchst du oder kannst du super gut mal ausprobieren?
Schau, es klingt zwar im ersten Moment verwirrend, es ist aber schon so, dass Pflanzen gewisse Inhaltsstoffe produzieren. Das heißt, wenn man jetzt, um beim Spitzwegerich zu bleiben, beim Spitzwegerich, der hat Aukubin drinnen. Wir wissen nicht, wie viel genau, aber wir wissen, dass er sehr viel Aukubin produziert. Aukubin ist ein natürliches Antibiotikum, das entzündungshemmend ist, das abschwellend ist, das kühlend am Körper wirkt. Und deshalb auch, wenn wir Insektenstiche haben, das Spitzwegerichblatt ein bisschen reiben, dass die Zellen brechen, auf den Insektenstich rauflegen, dann wirkt das Aukubin drinnen entzündungshemmend, kühlend und abschwellend. Das Gleiche, wenn wir das innerlich trinken, dann ist auch noch den Hauptwirkstoff, den wir nehmen, sind ja da nicht Mineralstoffe, sondern das ist genau dieses Aukubin. Und das entwickelt jeder Spitzwegerich. Das ist jetzt egal, wo er wächst, es kann die Dosis variieren, aber entwickeln tut das jeder. Und dann ist es ja auch so, dass Aukubin ja nicht nur äußerlich gut ist, sondern auch innerlich, weil es Mikroorganismen kastrieren kann. Die Vermehrung wird gehemmt. Und das ist natürlich für die Darmflora auch von Vorteil. Und dann ist es ja beim Spitzwegerich so, ich komme aus einer Erdäpfelgegend, Erdäpfel- und Steinpilzgegend. Und wenn halt der Steinpilzvorrat aufgebraucht war und wir kochen eine Erdäpfelsuppe, bei uns muss ein Schmammerlgeschmack drinnen sein, weil das einfach so gehört. Sonst schmeckt die Erdäpfelsuppe nicht so gut. Und dann geht man halt her und gibt ein bisschen an getrockneten Spitzwegerichblätter, kocht man mit in die Erdäpfelsuppe, dann ist der Schwammergeschmack drinnen. Die kriegen unter Wärme getrocknet, unter Wärme einen Pilzgeschmack.
Genau wie die Knöspchen da oben.
Also haben wir halt das kulinarisch auch immer verwendet.
Das heißt also, der Spitzwegerich, der ist ja, also ich habe ihn in meiner Mittagspause eben noch im nächsten Dortmund sozusagen gefunden, ist also eine Pflanze, der wir uns definitiv auch weiterhin zuwenden können und die uns gut hilft. Gibt es denn noch weitere Pflanzen, wo du sagst, Mensch, die sind A, sehr bekannt und B, verbreitet und C, man kann sie einfach gut immer wieder anwenden?
Ja, du, das Gänseblümchen. Gänseblümchen ist eins, das eine Pflanze, die wirklich breitflächig überall wächst, dieses Jahr extrem viel wächst. Und Gänseblümchen ist entzündungshemmend, unterstützt die Verdauung. Gänseblümchen trinkt man als Tee bei Müdigkeitszuständen. Wenn so diese innere Abgeschlagenheit irgendwie nicht aufhört, da ist Gänseblümchen unterstützend. Es hat leichte Bitterstoffe drinnen. Es hilft so, der Leber Galle zu produzieren und der Bauchspeicheldrüse, auch das Bauchspeicheldrüsensekret gut produzieren zu können. Und die kann man roh essen und die Gänseblümchen kann man genauso erwärmt wo zubereiten. Also da sind auch alle Pflanzenteile essbar. Ich kann die Wurzeln, die Blätter, die Blüte essen.
Ja, und das ist wirklich überall verfügbar. Und,
das ist überall verfügbar.
Wenn ich mit dem Rasenmäher drüber gegangen bin, ist es nach 3 Minuten wieder da.
Genau, wir schauen, dass man halt nichts entlang so Hundepinkelstrecken geht.
Ja, das ist klar. Das ist klar. aber das Gänseblümchen ist natürlich auch so eine ganz fröhliche Blume und macht alleine durch den Anblick gute Laune, finde ich. Und genau. Also, oder ich tue sie auch schon mal, wenn man solche Frühlingsrollen hat aus so einem Reispapier, ne, dann kannst du die ja so wunderschön da so reinfalten, dass sie von außen dann so durchschimmern. Das ist ganz hübsch.
Das ist schön, ja, das ist schön.
Ja.
Und weil du gesagt hast, als dritte wird mir die Ringelblume spontan einfallen. Die ist eine Blume, die wir auch, wenn wir keinen Garten haben, in einen Blumentopf am Balkon stellen können oder auch indoor haben können. Sie sollte halt nur, wir sollten das Fenster öfter aufmachen, dass sie halt auch Sonne abbekommt. Und die Ringelblume hat man früher gesetzt, wenn Obstbäume krank waren, dann hat man nicht die Sicht nicht so gehabt, dass der Baum krank ist, sondern man hat die Sichtweise eher gehabt, der Boden, auf dem der Baum wächst, ist krank. Und die Ringelblume wurde immer nach Fruchtfolgejahren dann zur Bodenregeneration gesetzt. Und so hat man auch dann bei diesen Obstbäumen, unter den Obstbäumen, Ringelblumen gepflanzt, damit die den Boden wieder regenerieren und die Bäume dadurch wieder kräftiger werden, bessere Nährstoffe bekommen. Und eine Ringelblume für uns als Menschen wirkt ähnlich die gleichen Milieus aus. Das heißt, wenn wir jetzt Hautprobleme haben, können wir äußerliche Salbe aus Ringelblume auf die Haut geben und innerlich einen Ringelblumentee trinken. Wir können sie von beiden Seiten anwenden.
Und die ist ja auch so wunderschön. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass ich sie hier in meinem städtischen Balkon auch in den Kasten packen kann.
Genau, super. Es geht wunderbar bei ihr.
Ah, das ist natürlich ein toller Tipp. Also es ist bei dir immer die Frage, wo um Himmels Willen kann man anfangen? Bei all dem Wissen, das du auch hast. Ich meine, da verlinken wir ja auch noch deine Bücher, denn das macht in jedem Fall Sinn. Welches Hausmittel ist denn zu Unrecht in Vergessenheit geraten?
Das, wo ich mir immer, was mir ein bisschen wehtut, sind natürlich viele in Vergessenheit geraten. Aber das, was mir etwas wehtut als Pflanze auch, ist der Wacholder. Vielleicht auch, weil ich einen starken familiären Bezug dazu habe. Aber wir haben ihn einfach den Lebensraum genommen. Und das war einer der wichtigsten Heilpflanzen, die früher vorhanden waren, die auch überall gewachsen ist. Wacholder von dem können wir auch alles verwenden. Und eines meiner Lieblingsrezepte ist der Wacholderbeeren-Sirup. Also eigentlich, wir sagen Wacholderbeeren, Botaniker sagen natürlich Zapfen, wenn man es unter dem Mikroskop, wenn man es anschaut, sind das kleine Zapfen. Wir sehen es halt nur optisch als rund und deshalb sagen wir umgangssprachlich Beere. Und wenn die Wacholderbeere, also der Wacholder hat ja seine Beeren, die reifen dort 3 Jahre. Im ersten Jahr ist sie grün, im zweiten Jahr wird sie bläulich und im dritten Jahr ist sie dann so blau-schwarz und dann ist sie reif. Und wenn man die Wacholderbeere unterm Jahr erntet, dann ist sie die, was man bei Gelenksentzündungen verwendet. Da ist sie die Beere, was man kaut, um den Magen-Darm zu regenerieren. Da ist sie die Beere, wenn starke Grippezeiten waren, in den Mund gesteckt wurde, gekaut wurde, wurde bei ihrer scharfen Öle den Mundraum desinfiziert und die ganzen Viren, die über den Mundraum in den Körper kommen. Wenn die Wacholderbeere aber bis zum Winter oben bleibt und dann in der Nacht Frost ist und am Tag Sonne ist, dann wird das Pektin drinnen in Zucker umgewandelt. Und dann schmeckt sie auch nicht so typisch Wacholder, sondern dann kriegt sie eine Wacholder-Karamellnote. Da kriegt die Beere ganz eine andere Geschmacksnote. Und diese Beere wurde, so wie der Löwenzahnblütensirup, die wurde mit heißem Wasser übergossen. Das wurde über Nacht stehen gelassen, abgesehen und dieses Wacholderwasser am Herd mit Zucker honigartig eingedickt. So lange einfach köcheln lassen, bis es eine honigartige Konsistenz hat. Und das hat so eine gute Karamellnote. Und das ist das, was wir bei Hustenreize sehr gut anwenden können. Da Wacholder nach dem Frost ist extrem muskelentspannend. Und wenn so dieser Hustenreiz ist, dann ist ja schon diese Muskelkontraktion, die einfach wo eine die nächste ergibt. Und wenn man da etwas zu sich nimmt, das muskelentspannend ist, das desinfizierend ist, das wärmend ist, dann regeneriert sich das besser, dann werden die Hustenreize unterbrochen. Und es schmeckt auch noch gut. Und der Vorteil ist, man hat es honigartig eingedickt. Das heißt, es rinnt dem Hals ganz langsam runter. Und dadurch, dass es so langsam runterrinnt, kann auf der ganzen Strecke, können die Inhaltsstoffe gut in den Körper weitergegeben werden. Wenn man einen Tee trinkt man den runter, der ist im Magen, im Darm, vom Darm wird er weiter transportiert in den Blutkreislauf, in den Körper. Wenn wir allerdings so Zucker, honigartig, sirupartig, was dickflüssiges zu uns nehmen, Zuckerlutschprinzip vom Mund, da werden die Inhaltsstoffe dort örtlich freigegeben, wo sich das bewegt. Das braucht ziemlich lange, bis es weiter runterkommt. Und in dem Fall habe ich natürlich muskelentspannende Inhaltsstoffe, desinfizierende Inhaltsstoffe, wärmende Inhaltsstoffe. Dieses Entspannende wurde in meiner Familie immer genutzt, wenn man halt so recht überdreht ist oder wenn die Kinder von der Schule heimkommen und alle gleichzeitig alles erzählen wollen und man mehr Kinder hat. Und da ist eine ganz einfache Methode, wenn man halt noch einen Ofen hat, der nicht sofort die Wärme abschaltet, wenn man den Topf weggibt. Dann kann man, wenn man das Essen fertig hat, die Herdplatte ausschalten und auf die auskühlende Herdplatte ein paar Wacholderbeeren andrücken und rauflegen. Die harzen nicht, die machen nicht schmutzig. Es werden nur diese muskelentspannenden Öle durch die Resthitze freigegeben, die gehen in die Luft. Die werden von den Leuten im Raum eingeatmet und dort wirkt es dann halt das Einatmen, wirken die muskelentspannend, wirken die beruhigend. Und wir haben nichts anderes gemacht, als die Restwärme vom Ofen genutzt.
Großartig. Und die Kinder wurden ruhig und handzahm.
Genau. Geht mir Erwachsenen auch.
Genau. Du hast schon eine ganze Menge an verschiedenen Anwendungen angesprochen. Also zum Beispiel den Sirup, den Tee, die Salbe, gerade das Räuchern. Das heißt also, eine Pflanze kann ja für ganz unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung stehen. Das heißt aber, da brauche ich natürlich, ich brauche wenig Zutaten einerseits, auf der anderen Seite wirklich das Know-how um die richtige Verarbeitung und teilweise auch, wie im Falle der Wacholderbeere, auch sicher viel Zeit zum Sammeln oder um das Reifen abzuwarten. Wie kriege ich da einen Pack an dran? Also wenn ich da wirklich erstmal so stehe wie der Ochs vom Berg.
Schau, die eine Möglichkeit ist es, selber zu sammeln. Die andere Möglichkeit ist, dass es auch sehr gute Hersteller gibt, die das verkaufen. Wo man sagt, man kauft sich halt das in sehr guter Ware und verarbeitet es dann weiter. Wenn man nie, also gerade beim Wacholder, der anfänglich so eine tolle Pflanze ist, die man auch am Balkon im Kistel ziehen kann, also in einem Blumentopf, der hält das sehr, sehr gut aus, der ist ganz anspruchslos. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich mir auch die Zutaten besorgen und kann sie dann einfach weiterverarbeiten. Wir
Genau,
müssen, wir haben heute den Luxus, dass wir nicht alles selber machen müssen.
Genau, aber ich muss natürlich trotzdem wissen, okay, nehme ich jetzt zum Beispiel eine Salbe oder nehme ich eine Einreibung oder ne, was nehme ich jetzt für mein Wehwehchen, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen habe oder so.
Ja, aber das sehe ich jetzt gar nicht so. Ob Salbe oder Einreibung ist jetzt gar nicht so der große Unterschied. Es ist eher die Thematik, dass man überhaupt was nimmt.
Okay,
Also das ist eher so, bevor man sich da so den Kopf zerbricht, was mache ich jetzt richtigerweise am ehesten? Das, was einem am sympathischsten ist. Das Körpergefühl sagt einem eh das Richtige.
Ich glaube, das ist auch was du sagst, ganz, ganz wichtig, was wir, glaube ich, verlernt haben, einfach weil wir ne, einen ganz anderen auch technischen Bezug zu den Dingen haben, alles nochmal googeln, hinterfragen, statt auf die fünf Sinne oder mehr Sinne vielleicht sogar zu hören. Diese lähmt uns das vielleicht nicht auch, ne, alles nur ja richtig zu machen und oh je, hat das Öl jetzt 60 Grad oder was ist, wenn es 65 Grad hat? Ne? Also wie ist jetzt dieser Auszug und um Himmels Willen und ist meine Pflanze jetzt die richtige ist. Also ich glaube, dass diese Frage resultiert auch so ein bisschen aus dieser Welt, ne? Weil es einfach nicht mehr dieses Vertrauen hat, Mensch, es wird schon gehen. Die Pflanze, die mir jetzt erscheint, sozusagen vor meinem inneren und vielleicht auch äußeren Auge, ist die, die ich jetzt brauche und die wird mir zeigen, wie ich sie zu verwenden habe.
Ja, es ist in unserer Welt heute so, dass alles ganz exakt genau angegeben wird. Also ich habe gelernt beim Salbenbauen als Kind, wenn man den Finger reinhält und den Finger wird es zu warm, dann ist es den Kräutern auch zu warm geworden. Und da sind wir so bei 60, 55, 60 Grad. Und ich mache es heute noch so, mit dem Finger ganz leicht reintupfen. Und ich merke, okay, jetzt wird es im Finger sehr warm, dann stoppe ich die Temperatur.
Ja, das ist sehr pragmatisch, überhaupt die Art und Weise, wie die Vorfahren mit diesen Dingen umgegangen sind. Ich meine, es ging ja auch nicht anders, denn ein Arzt oder ein Buckelapotheker oder was immer war ja A, teuer und B, auch nicht immer greifbar. Ne? Und du erzählst ja deine Geschichten aus einer Zeit oder auch aus Regionen, wo eben nicht mal innerhalb von einer Viertelstunde ein Notarzt vor der Tür steht. Und
ja.
Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und heute sind wir ja, ne, werden die Notaufnahmen überflutet, weil sich jemand in den Finger geschnitten hat. Ne? Also genau. Deswegen wäre auch noch mal so die Frage, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, wie sie sich eben dem Thema Kräuteranwendungen und Hausapotheke noch mal neu nähern können.
Also anfangen würde ich mit den Pflanzen, wenn man jetzt in den Garten rausgeht, die was einen anspringen. Jeder hat irgendwann, und wenn man nur einen Balkon hat, jeder hat irgendwo, wenn er rausgeht, einen grünen Bereich. Und einfach mal so dieses Sehen, was wächst denn da überhaupt? Das Grün nicht nur grün ist, sondern das Grün ist ein spitzweckerig, das Grün ist ein vogelknötterig, das Grün, wir haben heute den Luxus, dass wir nicht nur mit botanischen Fachbüchern der Kräuter bestimmen müssen, sondern die Apps sind mittlerweile zu meinem Erstaunen sehr, sehr gut entwickelt. Also die Trefferquote ist mittlerweile sehr, sehr hoch. Das heißt, man kann spielerischer an das Thema herangehen, kann das Handy mit der App hinhalten, was bist du denn? Und den Vorschlag, den die App macht, irgendein ganz ein einfaches Pflanzenbestimmungsbuch. Was blüht denn da vom Kosmos, ist für mich ein einfaches, weil da kann ich nach Blühfarbe suchen, als Einstiegs. Und dann das, was die App vorschlägt, einfach in diesem kleinen Büchlein nachschlagen, schaut das dort auch so aus. So kann man spielerisch das ein bisschen kennenlernen. Ich habe es mittlerweile oft bei Wanderungen, dass halt die Menschen sehr viele so Apps mit haben. Und während wir da entdecken, natürlich gleich kontrollieren, ist das auch in der App die Pflanze. Und da ist die Trefferquote mittlerweile sehr gut.
Ja, weil die Datenmenge natürlich auch exorbitant wächst, ne? Jede Woche und so viele Menschen es nutzen, genau. Also diese KIs sind ja auf diese Datenmengen angewiesen und werden immer genauer, das stimmt. Und die Verbreitung dieser Apps hat sich ja auch wirklich enorm verbreitert, genau.
Also ich finde sie für solche Fälle ja auch gut, weil dann die Hemmschwelle, dieses, ich habe ganz oft diese Rückmeldung, ich traue mich nicht.
Genau.
Und da hilft die Geschichte schon ein bisschen, weil dann ist so, okay, ich habe dort die Bestätigung, das ist das. Und wenn es mein Kopf nochmal braucht, dann nehme ich halt das Bestimmungsbuch dann noch her. Ja? Aber ich weiß schon, nach was ich schaue.
Und dann sammelt man das und kann ja mal schauen, was man damit jetzt nun tun kann, ne?
Genau.
Also das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, okay, ihr habt jetzt einen Grundstock von im Haus oder ihr macht jetzt erstmal ein ganzes Tableau von der Salbe über die Tinktur, über den Tee, damit ihr jetzt das und das alles habt, sondern eher intuitiv gucken, was ein
Das
Ergebnis
Thema
auch.
ist,
Ja.
ihr habt in Deutschland einen sehr guten Autor, der heißt Schröder. Und der hat ein Buch über die Meisterkräutertherapie geschrieben, was mir sehr gut gefällt. Und zwar da drinnen beschreibt er, wir haben in Mitteleuropa über 400.000 verschiedene Pflanzen. Nur das, was man eigentlich selber an Pflanzen braucht, das ist eine Fußballmannschaft. Das sind vielleicht 12 Stück. Die Kunst ist herauszufinden, welche 12 das sind. Weil das wird bei die andere 12 sein. Du hast andere Thematiken in der Familie. Du hast andere Gesundheitsthemen, als ich habe oder auch familiär für die Gene übertragen habe. Und da liegt eher die Kunst. Wir haben, wenn wir heute Erkältung haben, wir haben viele Möglichkeiten an Pflanzen. Aber es wird nicht jeder gleich gut helfen. Und da war halt früher die Überlieferung, das war halt das Wertvolle dran, weil das ist von Generation zu Generation weitergegeben worden, in der Familie. Das heißt, das Austesten haben eh die vorher schon gemacht. Da ist eh nur immer das übrig geblieben, was für die Familie gepasst hat. Und dann hat man leicht nachjustiert. Aber das war auf die Familie schon sehr zugeschnitten. Und auf den Luxus konnten sie früher zurückgreifen.
Genau, und der fehlt uns oft, ne?
Genau. Und da gilt's, also da ist halt jetzt wirklich, wie du gesagt hast, dieses Intuitive, was spricht mich jetzt an? Denn es ist manchmal, wenn man etwas liest, dass man nur sagt, okay, die Pflanze spricht mich jetzt vom Lesen einfach an. So kann man manchmal auf Rezepte stoßen. Oder wenn man durch Wiesen geht, okay, die Pflanze ist auffällig für meine Augen. Einfach schauen, was ist das für eine Pflanze, was kann sie?
Ja, so war das bei mir mit der Brennnessel, wo ich irgendwie dachte, ach, ne, es ist also eigentlich ja auch kein hübsches Kraut und es ist auch ein Puppen, also es sticht einen auch schlichtweg, aber dennoch habe ich eine besondere Bindung zur Brennnessel und genau, das hatte dann, also ich, ne, hat zu dem Zeitpunkt Eisenmangel und so und das ist ja dann eben vielleicht kein Zufall.
Nein, ich glaube, der Körper spürt schon, was ihm gut tut.
Und das funktioniert tatsächlich in so einer industriellen Region wie hier eben auch und eben nicht nur in der heilen Welt bei euch da unten.
Genau. Ja. Die Pflanze ist trotzdem eine Pflanze. Und der Körper weiß trotzdem, was einem anspricht und was nicht.
Das ist auch ein wunderschönes, ja, fast schon Schlusswort. Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Zeit. Gibt es denn eben noch einen Appell oder etwas, was du loswerden möchtest oder was du noch gerne sagen möchtest, was du ja hier tun kannst?
Ich habe immer wieder auch diese Fragestellung, gerade in Industriezonen, haben die Kräuter dort überhaupt noch was drinnen? Soll ich da überhaupt noch Kräuter sammeln? Ich habe die Meldung, ich wohne jetzt nicht in einer Gegend, wo ich wirklich Natur habe, sondern macht es da überhaupt Sinn? Und da möchte ich vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen. Ja, das macht auch Sinn. Gerade ich frage mich oft, was ist denn auch unter dem Aspekt gesünder? Wenn man, der MDR hat jetzt erst am 24.04. so eine Meldung über Bio-Erdbeeren, über die Pestizidbelastung in Bio-Erdbeeren drinnen gehabt, die sehr interessant war. Also wenn man sich so die Lebensmittel anschaut, welche Qualität die haben, wenn wir, was wir über Spanien importiert kriegen aus Ägypten, uns dort mal Richtung Sudan die Plantagen anschauen, die mit dem Nilwasser die gegossen werden, wo die Kanäle reingehen. Und wenn man uns die Qualität von dem Wasser anschaut, das Wasser dann in die Früchte überall drinnen ist, und das ist aber das, was wir kaufen, dann denke ich mal, bin ich mit den, selbst wenn es halt Industriegebiet ist, aber mit den Kräutern immer noch besser dran, als in manchen anderen Lebensmitteln drinnen ist. Und dann gibt es halt auch Pflanzen, die Qualitäten anzeigen. Das kommen wir zwar wieder jetzt in ein anderes Thema rüber, aber früher hat man gesagt, dort, wo der Wiesensalbe wächst, dort kann es Kräuter sammeln gehen. Das heißt, es gibt sogenannte Zeigerpflanzen, die auch eine, wenn auch Umweltbelastung da ist, aber die haben wir heute nun mal überall, eine gewisse, das haben wir Menschen halt so gemacht. Aber es gibt trotzdem Pflanzen, die in einer Wiese in sich ein Qualitätsmerkmal sind. Und da gehört der Wiesensalbe dazu. Und wenn wir einen Garten haben und uns nicht ganz sicher sind, dann setzen wir Pflanzenwiesensalbe rein. Wenn er drinnen bleibt, dann passt die Qualität. Wenn er sich wieder zurückzieht, wenn er wieder abstirbt, dann passt die Qualität in der Wiese nicht. Also auch so kann man sich ein bisschen herantasten.
Wahnsinn. Da hast du einen Cliffhanger gebaut für das nächste Jahr, wo wir vielleicht doch mal eine Folge, sehr gute Idee, über die Zeigerpflanzen und die Wetterpflanzen machen und dich wieder einladen. Also natürlich hast du auch darüber Bücher geschrieben, sodass man das auf jeden Fall auch nochmal nachlesen kann. Aber es ist natürlich irre, weil das ist wirklich diese Magie, mit den Pflanzen zu zaubern, wenn du dieses Wissen hast und dann so einen Tipp raushauen kannst. Also Hut ab, toll, Eunike. Ich freue mich, dass wir heute so schön gesprochen haben und hoffe, dass was hängen bleiben kann und dass wir weiterhin mit offenen Augen durch die Wiesen und Wälder gehen und eben gucken, genau, was uns vor die Füße fällt im wahrsten Wortsinn.
Dann danke ich, dass du das Gespräch mit mir geführt hast, dass ich euch besuchen habe dürfen und freue mich, wenn was Interessantes dabei war.
Dankeschön. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Was haben wir gelernt? Nun, die Natur zeigt uns jeweils ganz persönlich den Weg in Richtung Heilung. Und mit Ringelblume, Wacholder oder Gänseblümchen bist du in keinem Fall verkehrt. Und wenn du Melanies Newsletter abonnierst, bleibst du stets auf dem Laufenden und verpasst kein schmackhaftes Rezept oder eine vertiefende Info dazu. Klick auch immer mal rein unter www.lunaherbs.de. Danke dir fürs Zuhören, Liken und Kommentieren. Und jetzt ran an die Töpfe und Tiegel. Bis demnächst, deine Mo.